Das sind die Liedhaber. Mit Pat und Ash.
Hi Ash.
Hi Pat.
Und herzlich willkommen zu die Liedhaber. So, neuer Donnerstag, neue Folge, da sind wir wieder.
Und wieder mal sehr, sehr spannend. Wir machen ja eine kleinere Geschichtslesson. Ich glaube, wir müssen unsere Hip-Hop-Roadmap ein bisschen erweitern.
Ja, Hip-Hop-Folgen finde ich immer ganz gut. Ich mag das immer so, wenn du ein bisschen so die Führung übernehmen kannst hier und ich mich ein bisschen mehr zurücklehnen darf.
Ja, ich meine, wie gesagt, beim Hip-Hop fühle ich mich auch immer zu Hause.
Genau, das weiß ich ja. Und die Bühne möchte ich dir heute geben.
Ja, genau. Also, wie gesagt, wir erweitern heute mal unsere Roadmap. Und zwar, wir haben natürlich über New York gesprochen, Geburtsstätte, das Mekka, aber auch den Westen, die ganzen verrückten Leute dort, also Snoop, Dre, NWA, wie sie alle heißen. Und gleichzeitig, und das ist halt spannend, weil wirklich, wirklich gleichzeitig, entsteht aber auch etwas ganz woanders. Also, ne, es hieß immer East, West die ganze Zeit, aber es gibt wohl andere, die haben auch noch was zu sagen. Und heute reden wir über den Süden Amerikas.
Ist vielleicht heute eine kleine Fortsetzung von einer recht frühen Folge, einer unserer ersten Folgen, wo es um die Geburt und Wiedergeburt des Hip-Hops ging.
Genau.
Und gerne mal in die Folge reinhören, könnte vielleicht helfen, um ein bisschen was zur heutigen Folge zu verstehen.
Sehr gut, ja. Genau, ne, heute der Süden oder auch Dirty South genannt.
Warum Dirty?
Ja, es ist schwierig zu beschreiben, aber wenn du so willst, der Osten, die New Yorker, die coolen Leute, ich meine auch die, ne, cool, recht kühl, ne?
Es ist dunkel.
Es ist dunkel.
Es ist, ja, New York ist halt kalt.
Genau. Und dann hast du den Westen,
wo es natürlich,
genau, Beach und Party, ne?
Alles ein bisschen freizügiger.
Genau, ne? Und dann hast du den Süden, den schmutzigen Süden, den rauen Süden und irgendwo auch diesen ungeschliffenen Süden. Weil, ich sag mal so, die Kultur des Südens, die ist einfach anders. Die ist, da läuft vieles ein bisschen langsamer. Das ist nicht so dieses schnelle New Yorker-Leben, aber auch nicht zu krass dieses Party-Dasein und Beach-Dasein, mit Miami vielleicht so ein bisschen. Aber du hast dann so, wir gehen ja auf die einzelnen Städte dann nochmal ein, aber so ein Atlanta oder Houston, Texas, da hast du so ein bisschen, ich sag mal, ländlicher irgendwo, ne?
Ich meine, man muss sich mal vorstellen, wir kennen das ja gar nicht so aus Europa. Das ist ein Land, aka ein Kontinent, mit über 300 Millionen Menschen und mehreren Zeitzonen. Das bedeutet also, der Osten ist wirklich weit davon entfernt, also jetzt mal von der Distanz her, vom Westen.
Ja.
Und der Süden ist ja anders. Also die ganzen Staaten haben ja andere Kulturen.
Einen ganz anderen Akzent. Ja, hör die mal reden.
Ganz andere Sprache. Ich meine, wir kennen das aus Deutschland, wir haben es in Bundesländern.
Ja.
Ich meine, wenn wir 300 Kilometer weiterfahren, 100 Kilometer weiterfahren, da kommen wir schon in ein anderes Bundesland, die Leute reden und denken komplett anders. Und jetzt macht es mal bei denen wirklich auf mehrere hundert und tausend Kilometern, da ist die Welt eine andere.
Genau.
Die sind zwar alles Amerikaner, Nordamerikaner, US-Amerikaner, aber irgendwie ticken die alle doch ein bisschen anders.
Die ticken anders. Das sind so Leute, die sind draußen und laufen mit Overalls rum und drunter nichts. Also so muss ich vorstellen. Und vielleicht so ein Farmerhut, ne?
Ich meine, guck mal, wie groß teilweise die Staaten sind.
Eben.
Und ja, auch, ich meine, du hast innerhalb der Staaten ja alleine schon unglaublich viele Facetten.
Eben, und das ist halt auch sehr spannend, weil das zieht sich auch durch die schwarze Kultur. Man kriegt das so ein bisschen bei Beyoncé ein bisschen mit. Gerade so ihre Musikeinflüsse manchmal. Und sie mag ja auch so diesen Country-Sound sehr, sehr gerne.
Sie kommt aus Texas, muss man vielleicht nochmal hinzufügen.
Genau. Und dementsprechend ist manchmal ihre Musik auch so. Und man hört auch von ihrer Aussprache einfach, ne? Sie hat so eine andere Aussprache als ein klassischer New Yorker zum Beispiel. Und ja, der wirkt so ein bisschen, ich meine, die anderen Küsten, die machen sich auch so ein bisschen lustig. So, das ist so dieser, ja, irgendwie der komische Akzent da und die ziehen da ihre Wörter irgendwie so komisch lang und es klingt eher so, als ob du auf einer Gitarre da rumtanzt und sowas. Ne?
Ich meine, wir haben ja auch, sage ich jetzt mal, 1-2 Akzente in Deutschland.
Man kann es verstehen, ne?
Die sind ein bisschen, ja,
genau,
schwieriger.
Genau. Und die einen mag man mehr, die anderen mag man weniger.
Exakt.
Und dementsprechend wird der Süden oft, ich sag mal, oder wurde oft belächelt, ne, von den anderen Küsten, gerade auch was Hip-Hop anbelangt.
Nicht so ganz ernst genommen.
Genau, ne, von wegen, also was wollt ihr denn jetzt mit Hip-Hop? Also schön und gut, also es war schon schlimm genug, dass hier irgendwie auch noch der Westen was machen will. Den haben wir jetzt mal akzeptiert, mein Gott.
Die haben auch ein paar gute Dinge rausgehauen.
Genau, ne, die haben sich auch bewiesen und waren zwischenzeitlich auch wirklich, also dominierender als der Osten. Aber der Süden, was willst du denn jetzt noch? Aber ja, also wer hätte gedacht, wenn man jetzt wirklich 30, 40 Jahre noch nach vorne blickt, dass der Süden doch so wichtig ist, wie er halt ist. Und darauf wollen wir heute eingehen. Und ich würde sagen, vielleicht rollen wir das so ein bisschen ja von Anfang auf, wo es gestartet ist, und schauen einfach mal, blicken wir so ein bisschen auf die heutige Zeit, was so der Impact heute noch ist. Und ich glaube, dann haben wir schon eine recht spannende Folge, oder?
Vielleicht fangen wir damit an, was ist eigentlich der Süden?
Sehr gute Frage. Also, wenn man das jetzt so auf Hip-Hop bezieht, vielleicht ist die Einschränkung da ganz gut, aber man muss über Atlanta reden. Atlanta, Georgia ist im Süden, gerade auch für die Black Culture, eine zentrale Figur. Oder eine zentrale Stadt einfach. Also die ich weiß gar nicht, wie hoch die Prozentzahl der schwarzen Bevölkerung dort ist, aber sie ist überdurchschnittlich hoch. Und da merkst du natürlich dann schon, okay, die Einflüsse, die du aus dem Osten bekommst durch den Hip-Hop, das ist ja dann, das kannst du ja nicht ignorieren. Du hast aber auch ein Houston, Texas, wie wir schon erwähnt haben, aber auch ein Memphis, Tennessee oder eben auch ein New Orleans oder New Orleans. Und da haben wir es wieder mit Aussprachen. Aber auch du kannst aber auch Miami, Florida kannst auch mit hinzuziehen, weil die haben irgendwie auch dann Hip-Hop gemacht und zählt auch so zu dem Süden. Also ich würde sagen Atlanta, New Orleans, Houston, Texas, Memphis und Miami, das sind so die Orte, die ich jetzt mit hier in die Diskussion mit reinwerfen würde. Und ja, mehr oder weniger passieren so die Anfänge in Miami tatsächlich zuerst. Ne? Und da hast du es auch wieder, ne? Miami, Florida, da hast du auch den Strand. Und dementsprechend auch so ein bisschen die Musik und was ganz wichtig im Süden ist, das Wort Bass, ne? Bassmusik, also so ein bisschen elektronischer, Party angehauchter, ne? Und passt einfach sehr gut zu diesem Stranddasein.
Das ist ein bisschen lockerer und seichter.
Sehr, sehr locker. Und das war so der Sound dort. Und man hat es so ein bisschen versucht, irgendwo mit Hip-Hop zu kombinieren. Und da gab es einen, der da herausgestochen ist. Der hat auch, wie alle anderen, mit so Hauspartys oder Grillpartys angefangen, wenn du so willst. Onkel Luke, Luther Campbell. Onkel Luke, ey. Also auch geiler Name. Also der wird bis heute auch nur Onkel Luke mittlerweile genannt. Und der war so bekannt für, ja, wie gesagt, der war DJ und hat seine geilen Grillpartys gemacht. Und musst du dir vorstellen, mit draußen geiler Musik, da fliegt das eine oder andere Frisbee mal hier durch die Gegend und andere Football vielleicht auch
hat
noch.
Hat keiner was an.
Nein, nein, nein.
Ist warm, ist gut.
Genau, ne? Und Onkel Luke ist halt so jemand gewesen, der auch, ich meine, der hat sich auch sehr gerne gegen die Polizei aufgelehnt, gerade weil das wurde nicht so gern gesehen, dass man dann draußen bis 3 Uhr nachts feiert. Aber das hat er immer als Ansporn genommen und gesagt, okay, jetzt erst recht. Ne? Und er hat dann auch so seine erste Truppe gefunden, wo er merkt, okay, die rappen da auch so ein bisschen, ne? Und ich leg mal so ein Miami-Bass-Lied hier mal rein und dann machen die das schon, ne? Und die Truppe nennt sich Two Life Crew. Und ja, also ich meine, wer die Truppe jetzt kennt, oh, ja, also sehr besondere Truppe. Also ja. Ich weiß nicht, ob du es von den Texten her so ein bisschen kennst bei denen. Aber wow, also sehr obszön. Ich weiß nicht, ob das heute noch funktioniert. Sehr obszön.
Beschreib mal.
Also wird sehr grafisch dargestellt. Also es war schon fast so.
Also im sexuellen Sinne muss man das ja, mal sagen.
Ja, im sexuellen
also,
Sinne.
Genau,
also wirklich explizit wird da, ich meine, Songs Throw the D zum Beispiel, ne? Oder Me So Horny, das waren so die Songs, ne? Und gepaart mit so Sonne, Beach, Strand und allem, ne?
Es liegt halt sehr viel Sex in der Luft.
Genau, ne? Und also mir ist wichtig, Onkel Luke und diese Truppe nochmal zu erwähnen, weil für die Anfänge war es halt so, okay, die Texte waren einfach so krass obszön. Das war schon, also das kannst du dir heute auch gar nicht mehr anhören. Also
inwiefern hatte das noch was mit Hip-Hop zu tun?
Ja, genau, ne? Also ist das jetzt irgendwie
das kalte New York mit gesellschaftskritischen Texten oder auch im Westen, ne? NWA gegen die Polizei aufziehen.
Genau, ne?
Das Gangster da sein. Und jetzt reden die hier die ganze Zeit über irgendwelche, ne? BIM-Songs.
Ja, wirklich, genau so. Boah, also hör dir den Track mal an, Me So Horny. Also, wow, ja. Aber warum sage ich das? Weil das wurde einfach politisch. Weil es war so krass, man war sogar okay mit der Musik von NWA, also F the Police. Natürlich grenzwertig, man hat auch versucht, diesen Song zu zerschlagen. Aber Me So Horny, Junge. Also das ging ans Bundesgericht.
Ja, das war jetzt wirklich also Pornomusik.
Genau. Also man hat so weit getrieben, dass man gesagt hat, hier, also diesen Song, den kann man nicht abspielen lassen. Und Onkel Luke wurde tatsächlich auch angeklagt. Und es war so eine Art Blueprint oder Präzedenzfall, um zu gucken, dürfen Texte wirklich so sein, wie sie heute sind. Ne? Und deswegen ist dieser Song oder diese Truppe einfach so wichtig, weil Onkel Luke und Two Life Crew, die haben diesen Fall gewonnen. Am Ende, weil man gesagt hat, okay, Freedom of Speech und künstlerische Freiheit sozusagen, es darf erlaubt sein, solche Songs, solche Texte eben rauszubringen, unter dem Vorbehalt, dass man heute zum Beispiel sagt, hier, ne, mit dem Verweis Parental Advisory, dass du eben explizite Texte in so solchen Songs hast. Aber hätte er diesen Fall verloren, was würde das für Hip-Hop heute bedeuten? Also kein Schwein könnte irgendwas heute sagen, was er heute sagt.
Und ich meine, wir bewegen uns, wann kam der Song raus?
Ende 89. Der 80er.
Genau. 89. Also wir sind hier, das ist schon ein paar Jahre her. Also,
und hier Hip-Hop ist in den Kinderschuhen. Also die Party hätte auch direkt zu Ende sein können. Aber ja, deswegen ist dieser Abschnitt schon sehr, sehr wichtig. Weil man muss dann auch wieder verstehen, okay, Onkel Luke hat irgendwie etwas geschafft, wo viele heute immer noch profitieren. Deswegen ganz wichtige Figur im Hip-Hop.
Er hat eine Tür geöffnet.
Er hat eine Tür geöffnet und ist eine Legende bis heute. Ich meine, wie gesagt, die haben ja jetzt nicht so viel dann gemacht am Ende noch, aber ja, sie gehören einfach zur Geschichte.
Den Stein ins Rollen gebracht vielleicht genau. Sogar.
So. Jetzt ist natürlich, ne, diese Miami-Bass-Musik und, sagen wir, Party-Musik. Das ist jetzt, wie du auch schon gesagt hast, nicht ganz der Vertreter vom Ursprung des Hip-Hop. Ja, und dementsprechend gab es natürlich dann auch in den anderen Städten wie Atlanta oder auch dann Houston, Texas, Gruppierungen, Rapper, die haben dann schon nochmal andere Musik gemacht. Und hier denke ich zum Beispiel bei Houston, Texas, denke ich zum Beispiel an die Ghetto Boys, ne? Auch sehr, ja, die haben zum Beispiel einen sehr rauen Ton gehabt, ne? Das waren so die ersten, ja, das war so, vielleicht kannst du vergleichen mit so Public Enemy von Houston, ne? Also schon sehr rebellisch, auch irgendwo Gangster-like, aber ja, sehr, sehr Southern-like einfach, ne? Also Das war, wie gesagt, also die liefen auch in ihren Overalls rum. Die hatten nichts mit Goldketten oder so zu tun, wie Run DMC oder sowas. Ne? Also die sahen überhaupt nicht nach New York aus, aber hatten ja einen ganz anderen Stil, an diese Sache ranzugehen. Und du merkst es, okay, das ist einfach vom Süden. Ne? Aber auch, ich meine, später dann von denen auch, ich sag mal, inspiriert, UGK. Ja. UGK, Bun B und Pimp C, rest in peace an der Stelle, leider schon verstorben, die auch, ja, ein sehr, ich meine, die haben sich aus dem Süden sehr inspiriert gefühlt, indem sie zum Beispiel Musik gemacht haben, die aus so den Inseln kommt, ne? Also teilweise auch so diesen kreolischen Einfluss hatten. Und viel auch so Gospelmusik. Ne? Das ist auch im Süden sehr, sehr, sehr gut vertreten und sehr wichtig auch.
Ich meine, bei vielen Leuten oder vielen Künstlern aus dem Süden, ich meine auch bei Luke und sowas, die haben ja auch so ein Background von Bahamas, Trinidad und Tobago so, und sowas. Genau. Ne? Die kommen ja auch irgendwie da so ein bisschen aus diesen Ecken.
Genau, das ist es. Ne? Und dementsprechend ist die Musik auch so. Aber ja, wie gesagt, Front-Back kann man sich da auch nochmal anhören. Man bietet diesen Orgeln, die da gespielt werden. Das klingt schon.
Orgel ist ein gutes Ding.
Ja, ja.
Ja, das ist so ein. Genau, Orgel ist so ein Ding. Das kannst du dir in California irgendwie nicht anhören.
Nein, nicht ganz.
Jungs, nee. Wir bringen hier eine Orgel an den Beach.
So, ne? Aber da merkst du auch wieder, also der Song, der ist so ein bisschen langsamer. Du hast so das Gefühl, das ist noch langsamer als der Westen, ne? Mit ihren Cadillacs. Aber hier irgendwie auch aufgepimpt, aber auch sehr seicht, sehr hier, wir machen alles Piano.
Wir nehmen das alles nicht so ernst.
Wir nehmen das nicht alles so ernst. Und das ist unser Süden. Und wir bleiben auch so, ja. Also, ja, ich meine, es gibt auch ein DJ Screw zum Beispiel. Sehr, sehr bekannter DJ-Producer, der hat so diese runtergepitchte Stimme dann auch verkörpert hat.
Chopped and Screwed.
Chopped and Screwed, ne?
Also ja, ich persönlich mag es gar nicht.
Ja, das ist so, du hast einen normalen Song, den kennst du in seiner normalen Länge, ne, oder in seiner normalen Schnelligkeit und der wird halt runtergepitcht und irgendwie verlangsamt.
Ja, es ist schwierig, das zu beschreiben, aber wenn man es hört, man weiß sofort, was es ist.
Genau. Ne?
Also man kann auch viele Songs bei YouTube bei Chopped and Screwed sozusagen, weil das ist eigentlich heutzutage nicht schwer, das selbst zu machen. Mhm. Und dann sieht man, wenn man bei YouTube irgendeinen Song eingibt und dann dahinter noch Chopped and Screwed runterschreibt,
ja.
Oder reversed oder slow oder sowas, ne?
Genau, ne?
Ja, dann kommen so, für meinen Geschmack, Quatsch-Songs raus.
Yeah. Aber hatte seinen Stellenwert.
Ist auch heute noch beliebt.
Sehr wichtig, genau. Also A$AP Rocky zum Beispiel.
Zum Beispiel.
Sehr, sehr beeinflusst davon. Ja. Du kennst seine Ursprünge einfach aus dieser Art Musik zu machen. Deswegen, ja, der Süden hat etwas zu sagen. Aber wir müssen auf jeden Fall eine Stadt oder einen Ort noch mal stärker hervorheben. Und das ist einfach Atlanta. Atlanta, Georgia, Zentrum des Dirty South. Das muss man einfach so sagen.
Wie viele Leute da eigentlich herkamen?
Das ist angefangen mit, ich sag mal so, Kilo Ali und sowas. Ne? Das sind so die ersten, die irgendwie Rap gemacht haben, Musik gemacht haben. Aber das war so, ja, okay, also sowas hast du auch nicht wirklich ernst genommen. Und damit meine ich jetzt, das war, lokal war das vielleicht ganz cool, das hast du in deiner Nachbarschaft mal so gehört, ne? Aber das hatte jetzt noch nicht irgendwie keine größere Tragweite gehabt. Bis irgendwann zwei Leute dahingegangen, also zwei Leute nach Atlanta gereist sind und gesagt haben, ey, wir möchten mal so dieses Hip-Hop, R&B möchten wir mal so ein bisschen hier aufpeppen, weil ich glaube, da ist viel Potenzial. Und ich rede hier von LaFace Records, also Babyface und L.A. Reid, die, ja, also das sind wirklich sehr bekannte und wichtige, wichtige Größen in der Black Culture, Black Music, natürlich verankert im R&B-Sound.
Babyface.
Ja, also, ne?
Also ich weiß gar nicht, wie viele geile Songs ich diesem Mann verdanke.
Wirklich, ne? Also, was der auch anfasst, das
wie der alles rausgebraucht hat.
Ja. Und gleichzeitig gibt es aber auch einen und auch super wichtiger Producer, Jermaine Dupri. ne? Der auch in den 90ern irgendwann, ja, also.
Mr. So-So Def.
So-So Def, also hier Atlanta, ne? Und da merkst du, okay, da sind so die ersten, die auf einmal hier hervorspringen, die können sogar ein bisschen mehr. Also Jermaine Dupri hat zum Beispiel hier Crisscross entdeckt. Crisscross, ne? Jump, jump. Vielleicht kennt man den Song noch.
Ja, klar.
Und das waren so Kids, ne, auch aus der Gegend. Und ich meine, der Song, ne, der verleitet dich ja nur dazu, irgendwie noch Party zu machen. Aber das sind so Kids gewesen, die haben mit Michael Jackson dann getourt. Also, ne, das muss auch erstmal schaffen. Und ja, dann gibt es auch so eine Truppe wie TLC zum Beispiel, wo auch LaFace Records wirklich ihre Hände im Spiel hatten und gesagt haben, hier, das sind so, ja, drei Girls, die ein super Potenzial haben. Die eine kann singen, Left Eye kann rappen, ne? Also, und ja, dieses Trio, die hatten auch nochmal einen coolen, ich sag mal so, New Jack Swing Sound, ganz am Anfang zumindest gehabt. Und ja, so langsam stellen sich so die Weichen, ne? Und Atlanta, okay, da geht schon was.
Nicht nur im Hip-Hop, genau. Nicht also, nur im Hip-Hop. Wir reden jetzt eigentlich gerade primär von R&B.
Ja, aber auch wichtig zu erwähnen, weil das irgendwie hatten dieselben Köpfe das einfach auch im Sinne gehabt und hatten die Idee gehabt, hier diese Stadt, diesen Ort einfach groß zu machen. So. Und dementsprechend gibt es aber auch ein anderes Producer-Team, was unglaublich wichtig ist zu erwähnen. Und das ist Organized Noise. Organized Noise, bestehend aus Rico Wade, Sleepy Brown und Ray Murray. Und die waren so, okay, der Sound ist hier schon ganz cool. Ne? Du hast jetzt TLC, du hast einen Jermaine Dupri, der so ein bisschen R&B-Richtung macht.
Ja, damals, ich weiß noch, die höre ich auch heute noch sehr gerne. Er hat sein eigenes Record, glaube ich, in diesem LaFace Records gebildet. Oder es gehört irgendwie dazu, ich weiß nicht ganz genau, wie es aufgebaut ist. So-So Def Records.
Genau.
Genau, und Jagged Edge kommt von da.
Jagged Edge,
ja. Jagged Edge zum Beispiel.
Ja, also.
Ja, ich weiß gar nicht. Pah. Also Spotify Rap, passt auf, dieses Jahr vielleicht.
Die schaffen es bei dir?
Ah, ich weiß nicht, Top 5, aber die sind immer dabei. Die
sind immer irgendwo dabei.
Engere Auswahl. Engere Auswahl, genau.
Ja, also wie gesagt, R&B, das sind einfach so viele Talente in diesem Ort gewesen. Aber ja, Organized Noise waren nochmal so ein Trio gewesen. Die haben gemeint, okay, das ist sehr cool, was wir hier sehen. Und Hip-Hop entwickelt sich auch. Aber wir haben so einen Hip-Hop, ich meine, Kilo Ali und so, wie die alle heißen, das ist ganz nett. Und die können auch was. Aber ganz ehrlich, wir brauchen Rapper. Wir brauchen wirkliche MCs. Weil, wie gesagt, du hast hier im Westen Snoop, ein Ice Cube, das sind Rapper. Das sind also Hardcore-Rapper. Osten hast du mittlerweile ein Nas, ein Biggie. Du hast Wu-Tang, also das sind Hardcore-Rapper, das sind lyrische MCs. Und das brauchen wir auch. Oh ja, und die drei sind auf die Suche gegangen. Und dann hieß es, okay, man hat den Tipp bekommen, es gibt so zwei Jungs, recht jung noch, die rappen immer so gerne in deren Schule. Also die hören irgendwie nicht auf. In jeder Pause betteln die sich auch irgendwie die ganze Zeit gegenseitig. Und vielleicht kann das was für euch sein. Also es gab so den Geheimtipp, okay, da gibt's irgendwie so zwei Jungs, die haben es irgendwie drauf. So. Und Organized Noise denkt sich, okay, wir hören uns die Jungs mal an. So, und dann sind das so zwei Jungs, recht junge Kerle. Und die fangen auf einmal an zu rappen. Also der eine legt los, dann steigt der andere ein und das im Hin und Her. Also das ging, laut deren Berichten, ging das irgendwie 30 Minuten lang. Also die dachten sich auch, ey, wann hören die mal auf?
Und die sind keine 20 Jahre alt.
So, ne?
So junge Kerle sind das.
Junge Kerle und irgendwie hungrig. Von welchem Duo rede ich denn hier?
Outkast.
So, also ne, Outkast. Also ich glaube, selbst in der Popwelt mittlerweile ist Outkast ein Begriff.
Wenn dir das nicht ein Begriff ist,
dann hör in Heya rein, wenn du willst.
Dann mach jetzt hier eine Pause, komm später nochmal zurück in diese Folge.
Genau.
Aber hör dir erstmal Outkast an.
Ich muss ja auch wieder den Kopf schütteln, weil ich weiß auch nicht, wo fange ich denn an bei dieser Truppe. Also Outkast mit ja, Big Boy und Andre 3000. Ein Duo, ein ja, sehr einzigartiges Duo. Du merkst, okay, das sind Jungs, die können rappen. Das sind auch Jungs, die sind sehr jung. Und die rappen nicht unbedingt über das, was jetzt der Osten oder der Westen sagt. Also das ist auch irgendwo etwas Südliches. Also passt das perfekt rein. Und dementsprechend hat man gesagt, okay, wir müssen hier ein Kollektiv bilden und diese Jungs einfach fördern.
Vielleicht mal ganz kurz, weil du sagst lyrisch, man muss mal sagen, wenn der Osten, also New York City, so ein bisschen dunkler ist, ein bisschen düsterer und der Westen gerade mit den Gangstern und sowas im Vordergrund dreht, kommt da auf einmal jemand und redet ein bisschen positiv? Das ist so ein bisschen ungewöhnlich.
Genau, also es war auch...
Weil das sind ja keine Gangster.
Es sind keine Gangster, die waren in vielen Punkten waren sie oder an vielen Aspekten sehr kritisch, ne? Und sie haben auch das südliche Dasein auch sehr, sehr gut wiedergespiegelt.
Aber so Sachen wie so frauenfeindlich zum Beispiel, ist das gar nicht. Oder despektierlich, sage ich jetzt mal.
Nee.
Da wird auch keiner gedisst.
Da wird keiner gedisst. Und das ist so, und wie der Name einfach auch sagt, Outcast. Also die sind irgendwie, die machen da mit, aber gehören irgendwie nicht dazu. Aber wollen auch nicht dazu gehören. Ja, also ganz andere Truppe. Und merkst du, okay, die haben irgendwie was ganz anderes zu sagen. Also auch deren erstes Album, was dann entsteht, Southern Playalistic Cadillac Music, alles zusammengeschrieben. Man muss sagen, das hatte noch so ein bisschen, also einen leichten West Coast Sound, ne? Also war auch von denen inspiriert auf jeden Fall, aber von der Thematik her nochmal was ganz anderes.
Also Players Ball ist wahrscheinlich so den Song, den man kennt.
Genau.
Also wir bewegen uns jetzt im Jahr 93, 94.
Genau. Und ja, wenn man das so ein Christmas-Song, aber irgendwie auf eine ganz andere Art und Weise, ne? Also finde ich sehr, sehr cool. Sehr cool gemacht, sehr guter Flow.
Ey, und die sind so jung noch, 18, 19, 20 ja, Jahre alt, ne?
Dann gibt es 95 die SOS Awards in New York. Und man muss sich vorstellen, das sind einfach die Grammys für Hip-Hop.
Genau, man muss sagen, die gibt es halt heute nicht mehr.
Die gibt es heute nicht mehr. Aber die Grammys haben die Hip-Hopper überhaupt nicht interessiert. Also was bei den SOS Awards gesagt wird, das zählt. Und dementsprechend findest du auch alle da.
Ich weiß, worauf du gleich hinaus möchtest.
Ja.
Wenn man sich das Video mal anguckt, wer da alles drin sitzt.
Ja, genau. Also und die SOS Awards 95, das sind genau also dieser Abend ist legendär im Hip-Hop. Also jeder weiß, wovon er spricht, wenn er sagt 95 SOS Awards. Weil wer da alles also dabei war, muss vorstellen, jetzt sind schon hier NWA, ein Dr. Dre, ein Snoop, die sind schon alle da. Und den leichten Beef gab es da auch schon. Ne? Und jetzt hast du auf der anderen Seite Wu-Tang, du hast Nas, du hast Biggie mit P. Diddy, die gesagt haben, hier eigentlich wir sind wieder da. Wir sind hier King of Hip-Hop. Nicht nur King of New York, sondern King of Hip-Hop. So. Und du merkst schon, also, vielleicht passiert hier auch gleich was. Ein Shook Knight, der auf die Bühne kommt und sagt, hier, ey, Tupac, ich hol dich noch hier raus. Und für alle anderen, die jetzt nicht wie so ein, in Klammern, das hat er jetzt nicht gesagt, wie ein P. Diddy in jedem Video da rumtanzen, kommt zu Death Row, also kommt zu Snoop, kommt zu Dre und sowas.
Also da war schon dicke Luft in diesem Saal.
Feuer, Feuer.
Also vielleicht mal, man kann es nicht mal vergleichen damit, wo Will Smith da Chris Rock eine Schelle gegeben hat. Das ist ja heute ein Skandal.
Wow.
Man muss sich mal wirklich Videos angucken, was da in diesem Saal los war.
Bro, also man hat gedacht, ey, Wu-Tang schießt die gleich.
Genau, also man will da einfach nur sicher rauskommen. So.
Ja, und ich meine, die haben ihre Kämpfe da geführt. Aber ganz witzig, Best New Artist. Wer gewinnt den Outcast? Der Süden auf einmal.
Und da war was los.
Da war was los. Also die, du musst vorstellen, die Leute kommen auf die Bühne, also Outcast kommt auf die Bühne mit ihrer Dungeon Family, ne? Und ja, also Big Boy fängt an, ne? So hier von wegen.
Die werden auch krass ausgebuht, ne, muss man sagen.
Genau, werden richtig ausgebuht. Aber trotzdem, Big Boy bleibt respektvoll, sagt hier, ne, vielen Dank und sowas. Ich weiß, wir sind hier, ne, New Cats und so. Und wir sind hier auch in New York, also nur zu Gast hier und ne, alles super, alles groß, alles riesig. Skyscrapers, wow. Aber ja, vielen Dank. Ne? Und dann gibt er das Wort Andre. Und
Der ist nicht so ruhig.
Ja, der ist nicht so ruhig. Also du merkst schon, auch die Dungeon Family weiß, okay, ich glaube, wir wissen, wo das jetzt hier gleich hingeht. Und ja, also der fängt jetzt an und sagt hier, okay, also ist ja ganz cool und vielen Dank. Aber ganz ehrlich, also dieses ganze Hip-Hop-Rap-Game, ne, also wir schaffen es gerade mal irgendwie unser Demo-Tape da rauszubringen und keiner will uns hören. Aber ich sage euch jetzt schon, der Süden hat etwas zu sagen. Und alle treten von der Bühne ab. Und wow, also dieser eine Satz, der sollte wirklich was heißen.
Da war erstmal Ruhe im Saal.
Ja. Und wenn man jetzt so ein paar Jahre nach vorne blickt, wenn du merkst, was Outkast dann überhaupt geleistet hat, als Duo, allein von Verkaufszahlen, von Impact, von...
Wusste Outkast, dass sie gewinnen werden?
Nee.
Das wussten die nämlich auch nicht.
Das wussten die nicht. Das war sehr überraschend. Sehr überraschend. Also die sind auf die... Also hinterher hat man wirklich gesagt, alle sind auf die Bühne gegangen, dachten sich, ach du Scheiße, also wir Best New Artist.
Hä? In diesem Saal ist auch keine weiße Seele.
Nein. Man darf... Also Vanille Eis. Bis dahin. Ich weiß nicht, ob der sogar da rein durfte.
Also... Ja, ich kann es nur jedem raten, schaut euch mal das Video zu diesem Tag an.
Ja, ja.
Schon sehr interessant.
Also ich hätte mich auch nicht da reingetraut, sagen Sie mal so.
Ja.
Ganz witziger Side-Note vielleicht. Man muss auch dazu sagen, es gab auch ein paar andere, die mit Hip-Hop erstmal gar nichts zu tun hatten. Weil wer war noch da? Ein junger D'Angelo. Und ein D'Angelo hat dem einem Mitglied von The Roots, also ist eine Hip-Hop-Gruppe, und in dem Fall Questlove, ein, ja, ich sag mal so, ein fertiges Projekt mitgegeben und gesagt, hier, hör mal rein und sowas. Ich würde das Ding hier gerne irgendwie vermarkten und ich habe auch alles selbst gemacht. Und das sollte dann später Brown Sugar werden. Also
kam ja dann wenig später raus.
Genau, ne? Also, und so einer ist dann auch irgendwie dabei.
Da war wirklich alles dabei, was irgendwie eine Rolle gespielt hat.
Ja.
Was eine Zeit.
Ne?
Gar kein Vergleich zu heute irgendwie. Nee. Ne? Also 30 Jahre später, die Welt sieht irgendwie ganz anders aus.
Ist so. Und dass so ein Event bis heute noch so viel Gewicht hat. Und ja, also wie gesagt, Outkast, nee, das haben die nicht kommen sehen. Und keiner hat auch wirklich deren weiteren Meilensteine kommen sehen.
Weil jetzt, wir sind im Jahr 1995, jetzt der Westen und der Osten verstehen jetzt, der Süden ist da.
Der Süden ist
da. Den können wir nicht mehr ignorieren.
Nee. Also, und vor allem auch jetzt, wie gesagt, du hast die Ghetto Boys, die schon ja Anfang der 90er was gemacht haben. Du hast einen Outkast, du hast TLC, du hast DJ Screw. Später oder ja auch in den 90ern ein Juvenile zum Beispiel, ne, aus New Orleans. Und wow, okay, also Scarface von den Ghetto Boys war auch schon so, okay, lyrisch ist der auf jeden Fall, der kann hier sehr gut mithalten. Outkast sowieso. Und aus deren Gruppierung ein Goody Mob zum Beispiel. Ne? Also hier The Dungeon Family habe ich ja schon gesagt, ne, Outkast mit dem Producer-Team Organized Noise, die aber auch gesagt haben, hier, es gibt sogar noch eine Truppe, die ist irgendwie, die eckt noch mehr an. Ne? Die ist noch politischer und wir haben hier irgendwie Bock auf Goody Mob. Also Babyface und L.A. Reid, ich weiß nicht, ob die das wussten, was für eine Truppe das hier ist. Weil eigentlich wollten die hier so, okay, ja, guten Hip-Hop, so ein Run-DMC-Hip-Hop vielleicht. Aber so ein Outkast mit AT Aliens und ich bin hier vegan und was weiß ich. So.
Das konnte hier keiner kommen sehen.
Das hat keiner kommen sehen, aber es hat funktioniert. Also, warum auch nicht?
Warum auch nicht?
Sehr, sehr spannende Zeit gewesen, die 90er auf jeden Fall. Und wenn du jetzt mal Ende der 90er reingehst, ich meine, da hat Outkast dann auch hier Aquemini gedroppt. Man sagt so, das beste Album von Outkast.
Was macht das Album so besonders?
Also es verkörpert Outkast irgendwo am besten, weil deren ersten Album waren so, oder das erste Album war, ja, hatte so einen leichten West Coast Sound, aber auch irgendwas Südliches. AT Aliens, das zweite Album, 1996 rausgekommen. Aliens, ne, also hatte so einen spacigen Sound. Also nochmal was ganz anderes.
Ist ja ein geiles Album.
Super geil.
Ultra geiles Album.
Sehr erfolgreich. Und mit Aquemini hat man es irgendwie nochmal geschafft zu sagen, okay, wir bringen alle Einflüsse, die wir jetzt gesammelt haben, plus nochmal diesen Southern Sound hier wirklich auf ein Album. Die fassen das nochmal so richtig zusammen. Und ja, was macht das Album aus? Also die Tracks, das sind so geile Hip-Hop-Tracks, aber anders. Also das ist kein West Coast Sound, das ist kein New York Sound, aber es ist auch kein, also fast auch der Süden, also keiner klingt so.
The Art of Storytelling, also ich habe es gestern, weil es gesampelt wurde logischerweise von J. Cole, Land of Snakes, Album Born Sinner. Ich habe es erst auf dem Weg hierher gehört und dann denke ich immer an dieses Album.
Ja, und vieles ist auch live produziert worden. Also gerade der Titeltrack A Criminal, also ist einer meiner Top 5 von Outkast, live aufgenommen, das hörst du auch. Aber der Song sagt einfach alles über die beiden aus. Ne? It's him and I, A Criminal. Also Andre als Gemini und Big Boy als Aquarius, also übersetzt.
Wassermann und Zwilling ist das, glaube ich, genau.
Genau, ne? Und hier, wir vereinen uns, also uns gibt es auch nur im Duo und wir bringen unseren Sound hier wirklich auf die Hip-Hop-Map. Und irgendwie nicht nur auf die Hip-Hop-Map, sondern das ist einfach Musik, was wir hier machen. Und das hat die beiden waren einfach so einzigartig. Man muss aber auch sagen, viele sagen, das Album war noch so mit das letzte Album, wo man sagen konnte, Outkast, die beiden, das ist noch eine richtige Einheit. Bei Stankonia, also ein Album später, in den 2000er rausgekommen, natürlich auch ein Duo, aber man merkt so ein bisschen, okay, irgendwie künstlerisch geht es so leicht auseinander schon.
Und das kam ja dann später bei Speakerbox Love Below dann komplett.
Also ist ja komplett weit weg.
Zwei Alben.
Das sind zwei verschiedene Alben, ja. Wenn du so willst, ne? Aber das hast du auch irgendwie schon gemerkt, ne? Und das wusstest du auch bei AT Aliens schon. Also Big Boy ist so der klassische Rapper aus Atlanta, der hier so ein bisschen den rauen Ton hat. Auch die Art, wie er rappt, sein Flow, ne? Also sehr oft Double Time und sehr schnell, aber einzigartiger Flow. Und dann so ein Andre, der irgendwie, keine Ahnung.
Also wie beschreibt man diesen Mann?
Ich meine, wir haben es ja oft schon gesagt. Wie beschreibt man Andre in einem Satz? Andre ist jemand gewesen, wir leben im Jahr 98 oder in den 90ern und er lebt vegan. Also, da ist schon alles gesagt. Weil
der läuft mit Turban und so rum.
Mit Turban und irgendwie, ja, seine Kleidung ist irgendwie so, geht's dir gut? Ich meine, man hat ihn gelassen und ein bisschen belächelt, aber man hat ihn gelassen. Und Big Boy hat ihn auch gelassen, seiner kreativen
Ausbildung. Das macht ihn ja auch aus.
Das macht ihn auch.
Also man muss auch sagen, natürlich ist ein 50-50-Ding, aber irgendwie hat Andre die schon getragen.
Eigentlich schon.
Also wenn ich an Outkast denke und ich muss einen rauspicken,
dann 9 von 10.
9 von 10.
9,5 von 10, ja, sagen Andre.
Und was ich mal so gut finde, ich meine, was du mal schön sagst über ihn, Andre ist der Lieblingsrapper deines Lieblingsrappers.
Definitiv. Also der ist in fast jeder Bestenliste, Favorite-Liste aller Rapper taucht er immer.
Weil heute reden, also jetzt, ich würde mal sagen, jetzt die Leute, die Musik im 2020, 25, ne, jetzt in den 20ern hören, der ist da für viele gar nicht mal so ein Goat, in Anführungszeichen, sondern eher für die OGs.
Genau, ja. Und für die definitiv. Also kaum wegzudenken im Hip-Hop, was er für Hip-Hop gemacht hat. Ich meine, die beiden in dem Falle.
Also wir wollen jetzt auch Big Boy nicht schlecht reden. Ne?
Eben. Also, Big Boy ist sehr, sehr cooler Rapper einfach. Aber so unterschiedlich, wie die beiden sind. Und ich finde das immer so cool, wie sie es trotzdem geschafft haben, sich so zu vereinen einfach. Und ich glaube, A Criminal ist so das perfekte Zusammenspiel der beiden einfach gewesen. Ne? Das machte dieses Album einfach aus. Puh, ja, viel über Outkast geredet, aber die Truppe ist einfach sehr, sehr wichtig. Sie haben etwas Globales geschaffen. Ne? Also die anderen, die hat man gerne im Süden gehört, die haben es auch mal nach New York geschafft, okay. Aber trotzdem es war sehr schwierig. Aber Outkast, du konntest Outkast nicht ignorieren. Das geht einfach nicht. Und ja, das haben die geschafft. Und ich glaube, Outcast ist der wichtigste Türöffner bis heute für alle anderen gewesen. Auch wenn der Sound vielleicht sehr einzigartig ist.
Ohne Outcast kein, ja, kein gar nichts gefühlt. Also mal kurz ein kleiner Abstecher. Was auch aus dem Süden stark geprägt wurde, ist Trap Music.
Ja, genau. Ja.
Und also Trap hat sich so ein bisschen gewandelt, aber Trap, was wir jetzt so heute unter Trap verstehen, ich würde es mal so als EDM-Trap bezeichnen. Mhm. Also Trap gab es damals schon, da haben so Leute wie T.I. das gemacht und sowas. Ne? Der genau. hat eigentlich die Tür für Trap Music aufgemacht.
Genau, der hat ja auch ein Album, was so heißt.
Genau, hört sich ganz anders an als das, was wir heute verstehen. Also die meisten verbinden Trap dann Leute. Die meisten verbinden Trap-Music dann mit Leuten wie Travis Scott, Playboi Carti, Future, Gunna, die by the way alle aus dem Süden kommen. Mhm. Also, ne, alle kommen aus dem Süden, alle kommen aus Atlanta sogar. Außer Travis Scott, der kommt aus Houston. Aber ja, Atlanta, Gunna, Playboi Carti, Future, Quavo, also die kommen alle aus Atlanta. Das heißt, Atlanta ist auch heute noch ein ganz großer Platz. Und deswegen, also muss man auch sagen, dass Trap-Music, so wie wir sie heute kennen, aus dem Süden kommen. Und vielleicht, wenn es keinen Outcast geben würde, vielleicht, es ist jetzt sehr weit gespinnt, hätten wir keinen Playboi, hätten wir keinen Future, hätten wir keinen Travis Scott vielleicht.
Ja, vielleicht, wirklich. Also hier auch Young Jeezy und sowas, ne?
Ja, wie sie alle heißen, ne?
Gucci also, Mane, also, ne?
Usher.
Usher.
R&B Usher.
Ja, und da bringst du auch eine geile Überleitung zu dem Crunk-Sound, ne? Also sein.
Yay!
Wir haben hier über Lil Jon schon mal geredet.
Ja, ja.
Und heute auch ein ganz anderer Typ.
Yoga-Lehrer.
So, ne? Aber Crunk, also, puh. Ne? Also, reiß mal hier die Hütte ab. Also, we getting crunk, also, ne? Also, wir werden so ein bisschen gewalttätig.
Das klingt so, schon sehr aggressiv.
Ja, das waren so die sagen wir, die Punkrocker, gefühltes Hip-Hop, so, ne? Also, wir sind jetzt hier in einem Club und vielleicht schmeißen wir mal den einen oder anderen Tisch mal hier rum. Und ja, der Sound wirkt auch so ein bisschen so, ne? Also, Get Low ist da schon. Also, fetzt irgendwie rein. Ist jetzt nicht meine Favorite-Musik, aber ey.
Also, ich glaube, damals im Club, da stand auch keiner still, wenn das lief.
Ja, wirklich. Und auch die hatten ihren Erfolg gehabt, also, ne?
Haben ihren Platz auf jeden Fall gehabt.
Und deswegen, also der Süden, boah, also der hatte wirklich definitiv was zu sagen gehabt. Und deren Impact, ich meine, guck dir einen Lil Wayne an. Ein Lil Wayne, der später dann, also wirklich die 2000er, 2000 oder Anfang 2010er auch einfach dominiert hat.
Also er kommt nicht aus Atlanta?
Er kommt aus New Orleans, ne? Und vielleicht nochmal New Orleans so ein bisschen. Weil da hat es auch angefangen, ne, mit, ich meine, Master P, make him say, Ja, ein Master P war auch so einer, der.
Was ist das für ein Name?
Master P. Ja, er sagt von sich, weil seine Art, business-wise, also an diese Sache ranzugehen, ist meisterhaft gewesen. Deswegen, also. Er ist ein Meister seines Fachs gewesen, zu sagen, hier, ich schaffe es ohne Label, weil der hat independent gearbeitet und er hat so diesen Blueprint ausgelegt, wie du sagen kannst, hier, ich muss auf niemanden hören, auf kein Label, sondern ich mache hier Musik, verteile es so ein bisschen auf die Straßen und krieg so mein Fame. Und das hat Master P meisterhaft einfach gemacht. Und die. Also seine No Limit Records war das dann, ne? Also sein eigenes Label dann irgendwann gegründet. Und gegenüber standen dann irgendwann Cash Money, Young Money, ne? Also mit Baby und Lil Wayne dann und deren Truppe da mit Juvenile und hier Hard Boys, ne? Also Juvenile, da waren, wie hieß denn da eine Rapper da nochmal? Es war auf jeden Fall so ein Vierergespann mit Lil Wayne. Lil Wayne stach halt einfach heraus.
BG,
genau. Und ich sag mal, Juvenile und Lil Wayne waren so mehr oder weniger die dann irgendwann auch ihre eigenen Alben tragen konnten. Ne? Also hier, ne, Juvenile, Back That Ass Up und sowas.
Ja,
ne? Also das ist ein Hip-Hop-Legenden-Song im Süden, auf jeden Fall.
Mal kurz auch, wo es dann ein paar Jahre später hingeht, weil du die Labels erwähnt hast, Young Money und Cash Money.
So.
Was wird daraus? Young Money, Cash Money, Billionaires, ne? So. YMCMB, wen haben die dann hervorgebracht?
Ein Drake.
Ein Drake.
Ja, so schließt sich der Kreis.
So schließt sich der Kreis. Ne?
Und ja, also ein Lil Wayne, ne, der wie gesagt, also Drake fühlt sich ja, ne, immer von Lil Wayne inspiriert. Er sagt ja auch irgendwo, das war seine Tür, die für ihn geöffnet wurde. Und ja, Lil Wayne war auch jemand, wo du, der war in ein paar Goat-Debatten, war auf jeden Fall dabei.
Zu Recht, sagst du?
Ja, also ich kann verstehen, warum man ihn gerne reinpackt. Lil Wayne ist einfach, also lyrisch, wie beschreibe ich Lil Wayne? Frei assoziiert. Ich glaube, das ist das perfekte Wort für Lil Wayne. Also er hat das so geschafft, dass seine Lyrics, die haben irgendwie ihren roten Faden, aber so wie er Wörter einfach zusammen verpackt und zusammen aneinander bringt, das ist so frei assoziiert, aber das klingt einfach, es klingt so kreativ. So. Manchmal wusstest du auch nicht, wo hat er das her?
Ich finde es halt auch krass, Lil Wayne hat sich auch selbst krass entwickelt. Ne? Ja. Also angefangen mit so Projekten wie The Block is Hot und Lights Out. Die klingen nochmal wesentlich anders als dann die Carter-Reihe oder I'm Not a Human Being. Also Lil Wayne, ich meine, da soll jetzt die Carter 6 und I'm Not a Human Being 3 kommen. Also keine Ahnung, was wir davon erwarten. Der hat auf jeden Fall seinen Stempel in der Szene gesetzt.
Definitiv.
Das muss man sagen.
Ja, ja. Und also kaum einer sagt, wenn du jetzt sagst, hier, Lil Wayne ist mein Goat, dann gibt es wenige, die sagen jetzt, boah, du spinnst doch.
Ja.
Ne? Und da kannst du viel schlechtere oder ja, viel fragwürdige Leute kannst du da in den Topf werfen. Bei Lil Wayne sagt eigentlich keiner, boah, du liegst da komplett daneben.
Ist halt dann so, ich respektiere deine Meinung.
Genau. Ne? Und ja, also der Süden bis heute, also ist schon eine Hochburg gewesen. Also damals, also in den 2000ern, wurde es für New York, würde ich schon sagen, knapp. Also wenn du jetzt mal hier sagst, okay, der Süden gegen den Osten.
Der Süden ist halt, glaube ich, allein von der Anzahl der Leute halt viel präsenter oder größer geworden. Es ist die Masse an Menschen, die da rauskam. Ne?
Das stimmt auch.
Memphis, Tennessee.
3-6 Mafia zum Beispiel, ne?
Genau, also die müssen wir auch noch erwähnen. Ne, weil wir jetzt noch über Tennessee geredet haben. Memphis denke ich immer so ein bisschen, wenn ich an Memphis-Rap denke, ich versuche es immer so als Horror-Rap zu beschreiben.
Ja, ja, genau.
So Horror, macht das so Halloween-Rap.
Genau, und hättest du das denen so gesagt, so von wegen, das ist so irgendwie Horror-like, die hätten auf jeden Fall gesagt, ja, Mann, geil, dass du das so siehst.
Das
fanden die sehr, sehr gut. Ist
ein bisschen gruselig.
Sehr gruselig.
Gar kein Vergleich zu Atlanta zum Beispiel vom Sound her. Nee,
also wirklich so dieses, auch dieses, ich laufe durch den Park im Dunkeln und dann kommt hier, keine Ahnung, Zombie vor. Also das waren die Texte.
Genau so.
Okay.
Also die sind auch, ja, ein bisschen anders nochmal drauf gewesen.
Auch durch.
Du hast jetzt so ein bisschen aufgerollt, die einzelnen Staaten oder die einzelnen Städte und verschiedene Künstler aus diesen Orten, welchen Impact die ihnen diese Leute so über die Jahre in dieser Szene hatten. Wo sind wir jetzt? Welche Rolle spielt das Ganze jetzt? Spielt das überhaupt noch eine Rolle? Interessiert, wir hatten ja dann so ein bisschen darüber geredet, dass sich dieser Ost-West-Konflikt natürlich auch krass aufgelöst hat. Aber wie ist es mit den Südstaaten? Spielt es noch eine Rolle, dass man aus Atlanta kommt? Spielt es noch eine Rolle, dass der Südstaaten Vibe existiert. Ich meine, wie schon gesagt, viele Leute kommen noch aus dem Süden oder der Süden bringt noch viele Künstler hervor. Wie gesagt, gerade was Trap angeht, vorhin gesagt, Playboi Carti, Gunna, Migos, Travis Scott aus Houston. Das sind die ganz großen Namen inzwischen dieser Szene.
Ja.
Welche Rolle spielt das heute noch?
Ich glaube tatsächlich keine so große mehr. Weil wenn es eine Rolle spielen würde, dann hast du im Hip-Hop immer gemerkt, dass du gerne darauf verweist, woher du kommst. Also auch in deinen Songs. Das wusstest du einfach. Und heute, also ich musste googeln, dass Travis Scott aus Texas kommt. Ich weiß nicht, in wie vielen Texten er jetzt irgendwie sagt, hier, ich bin hier ein Texas-Boy. ich komme hier aus Houston, das ist hier mein Ort, meine Schaffenskraft. Also, und ein starkes Indiz war immer dafür zu sagen, hier, wir sind aus Staten Island, ne? Also wirklich auch ganz konkret werden.
Farbe bekennen,
das gibt es eigentlich nicht mehr so. Ne? Du hörst den Sound vielleicht raus. Also du kannst das am Sound, am Trap-Sound, vielleicht aber auch, ich muss jetzt wieder an Beyoncé kurz denken, weil sie mit Cowboy Carter einfach wirklich diesen Country-Sound einfach hier auch nochmal hervorgebracht hat. Das kann man so vielleicht hören, raushören. Aber das ist, also, es spielt keine Rolle mehr. Das ist verwischt sich natürlich. Aber weil es auch für alle anderen Küsten eigentlich keine Rolle mehr spielt. Also keiner spielt irgendwie wirklich mehr darum. Und ja, trotzdem hast du natürlich die ganzen kreativen Köpfe aus dem Süden. Und den Sound hörst du definitiv, aber ich würde nicht sagen, dass du das unbedingt immer in deinen Texten oder in deinen Songs irgendwie hervorbringen musst, sondern es geht einfach darum, Musik zu machen und vielleicht sich aus einer bestimmten Region inspirieren zu lassen.
Genau, die Inspirationen sind wahrscheinlich da. Also es ist logisch, dass man sich aus seinen örtlichen Begebenheiten irgendwie Inspiration herzieht. Aber letztendlich, wie du schon gesagt hast, wahrscheinlich ist dieser Lokalpatriotismus heute gar nicht mehr so präsent.
Ja. Ja, einfach auch, ne, durchs Internet und so weiter und so fort. Ich glaube, früher musstest du dich einfach auch mit allen anderen im Süden zusammentun und einfach strategisch auch daran gehen und zu gucken, okay, wie schaffen wir es tatsächlich Hip-Hop, unseren Sound dann auch für Leute in New York, im Osten oder in ganz Amerika einfach bekannt zu machen. Und man ist da viel strategischer rangegangen. Ne? Wie gesagt, also Organized Noise mit Outkast zusammengetan, ein Goodie Mob war auch dazu und man hat wirklich gesagt, okay, jetzt geht es hier darum, Outkast zu vermarkten und die hochzubringen. Jetzt haben wir ein TLC, wie machen wir das mit denen auch? Also viele haben doch wirklich zusammengearbeitet und aus strategischer Sicht und dann ist natürlich klar, das hat irgendwie auch nochmal so ein Heimatsbezuggefühl, ne? Wenn einfach viel mehr Leute auch mit ins Boot ziehst. Und ja, heute, ne, wir hatten ja auch die Folge mit dem Streaming und so, ne?
Wo haut jetzt, einfach jeder Musik
du haust
raus.
Einfach dein
du haust einfach raus.
Und mein Gott. Vielleicht kommst du ja auch, wie gesagt, aus Compton und machst irgendwie Trap-Sounds. Ne? Kann ja sein.
Das kann ja heute sein.
Aber ja, also ich finde es immer ganz, ganz cool, ganz spannend. Natürlich immer diesen geschichtlichen Einschlag zu machen.
Muss man auch vielleicht irgendwo, um zu verstehen, warum das Ganze heute so ist, wie es ist.
Finde ich voll. Ne? Und ich gehe da immer sehr, sehr gerne wieder rein und ja, bereite mich gerne auf diese Folgen dann auch vor. Ja,
weil jeder Künstler, den wir heute mögen, der hat irgendwo irgendwie seinen Background, seine Inspiration und irgendwo seinen Grund, warum er oder sie existiert.
Safe, ja. Und ja, also der Süden hat eine echte Rolle gespielt. Der Aufstieg, aber auch dann wirklich die Dominanz. Und ja, kaum wegzudenken heute.
Bis heute noch. Gut. Das war der Süden des Hip-Hops. Dirty South. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann abonniert doch gerne unseren Podcast auf sämtlichen Podcast-Plattformen, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, um die ganzen Plattformen heißen. Gerne auch eine Bewertung hinterlassen, seid doch so nett. Und ja, vielleicht findet ihr auch irgendjemanden, der diesen Podcast irgendwie gerne hören würde. Schickt uns gerne mal rum. Gerne könnt ihr uns auch schreiben über Instagram an die Liedhaber oder per E-Mail an dieliedhaber@gmail.com. Wir freuen uns immer über sämtliche Nachrichten. Gut, dann vielen Dank. War wieder mal eine schicke Stunde, eine kleine Geschichtsstunde. Hat mir gefallen. Ist immer so spannend, wenn man so, wie gesagt, so rückverfolgt, wie gesagt, wo die Künstler herkommen, die man eigentlich so sehr mag und wo sie irgendwie ihren Ursprung haben. Mhm. Der Lieblingsrapper deines Lieblingsrappers.
Der Lieblingsrapper deines Lieblingsrappers. Ich kann schon mal sagen, Spoiler Alert, auf jeden Fall müssen wir über Outkast nochmal reden. Wahrscheinlich kommt nochmal eine Folge.
Wahrscheinlich eine eigene Folge.
Aber bis dahin.
Ja, bis dahin wünsche ich euch noch einen wundervollen, spannenden Tag. Denkt dran, das ist alles nur unsere bescheidene Meinung und wir hoffen, ihr schaltet auch nächste Woche wieder ein. In dem Sinne, bis dahin.
Bis dann, ciao.
Das war eine Folge von Die Liedhaber. Präsentiert von Pat und Ash.